Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Hallo zusammen. Wir schauen gleich auf die Lage der Oppositionellen und der Kulturszene im Iran, die keineswegs erleichtert ist nach der Schwächung des Regimes von außen. Und wir fragen, warum eigentlich so eher laue Main Acts bei den Musikfestivals diesen Sommer in Deutschland auftreten. Ich freue mich auf diese Kompressorstunde. Herzlich willkommen. Im Nahen Osten soll es angeblich eine Waffenruhe geben. Noch fliegen Raketen auf Israel. Eine echte Feuerpause, das wäre natürlich dann die Vorstufe für einen Frieden, auch wenn man sich den zwischen diesen verfeindeten Staaten kaum vorstellen kann. Aus dem Iran wissen wir dabei viel weniger über die Situation der Zivilbevölkerung zum Beispiel. Wie schwer ist sie getroffen? Was passiert dort eigentlich hinter der Nachrichten- und Internetsperre? Anlass für uns, mit Journalistin Shanli Anwar zu sprechen. Sie moderiert seit 2 Jahren den Podcast Iran im Herzen, beschäftigt sich mit der Freiheitsbewegung im Iran und den Auswirkungen auch in Deutschland. Hallo Shanli.
Hallo.
Ja, also US-Präsident Trump verkündet ja jetzt schon ein Ende des Krieges. Wie realistisch ist das und was bedeutet das eigentlich für die Iraner?
Also wir sehen, dieser vermeintliche Waffenstillstand ist jetzt schon etwas brüchig. Man weiß gar nicht, ob es wirklich bei diesen 12 Tagen jetzt bleiben wird. Auf jeden Fall schreiben Menschen aus Iran jetzt relativ zynisch auch, Waffenstillstand ist fast noch schlimmer als das, was wir davor hatten. Denn wenn das Regime, das iranische, nach außen hin schwach ist, wie jetzt, dann wird es nach innen sehr wahrscheinlich Stärke demonstrieren. Das ist die große Angst, die man gerade hat. Und gerade gestern gab es beispielsweise auch die Hinrichtung eines politischen Gefangenen mit dem Vorwurf Spion für Israel. Und seit den letzten 12 Tagen gab es über 200 Verhaftungen, genau mit diesem selben Vorwurf. Das heißt, die große Angst ist da, dass Gewalt gegen Andersdenkende, gegen Intellektuelle in Iran, gegen die politische Opposition zunehmen wird jetzt.
Und es gab ja auch Angriffe auf das berüchtigte Evin-Gefängnis in Teheran, in dem ja politische Gefangene sitzen, auch oppositionelle Stimmen aus der Kultur. Was für Folgen hatte eigentlich dieser Angriff? Hat man da irgendwas über Opfer gehört?
Also es ist so, dass da vor allen Dingen ein Video von Israel selber veröffentlicht zu sehen ist, wo die Eingangstür explodiert und bombardiert worden ist. Und man weiß, dass die Tür, Verwaltungsgebäude beschädigt worden sind, dass die Insassen des Gefängnisses, das ist wirklich die geistige Elite des Landes, die da sitzt im Evin-Gefängnis, dass dort es Verletzte gab, dass Menschen von dem Gefängnis auch in 2 andere verlagert worden sind, aber die Familie der Insassen sind absolut besorgt. Auch frühere Menschen, die dort inhaftiert waren, beispielsweise die Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi, die jetzt in Hausarrest ist, also gerade nicht dort in dem Gefängnis, alle zeigen Besorgnis. Und ja, es ist einfach so, man kann es so zweideutig sehen. Vielleicht meinte Israel damit symbolisch zu sagen, das ist eine Befreiung, wir nehmen so das wichtigste Gefängnis des Iran und zeigen euch, wir öffnen die Türen. Aber das ist nicht das, was passiert ist, sondern es ist so, dass man eigentlich noch mehr Angst hat um die Sicherheit dieser Menschen und generell das, was ich jetzt eben gesagt habe, dass jetzt die Gewalt nach innen geht, ist genau damit diese Leute gemeint, die in diesem Gefängnis sitzen, dass da das Regime jetzt härter durchgreifen wird, auch mit Hinrichtungen möglicherweise.
Das heißt eigentlich, dass die Freiheitsbewegung im Iran, über die ihr ja in dem Podcast auch viel gesprochen habt in den letzten Jahren, dass die jetzt im Prinzip geschwächt ist, weil das Regime nach innen schlägt?
Ja, das ist die große Sorge. Netanyahu hat in einer Rede in den vergangenen Tagen beispielsweise auch den großen Slogan der iranischen Freiheitsbewegung Frau, Leben, Freiheit aufgegriffen. Es kommt ja eigentlich aus der kurdischen Bewegung, aber 2022 war das, was überall zu hören war, Zanzindegi Azadi. Und wenn Netanyahu das jetzt so sagt, um eigentlich Menschen in Iran dazu aufzufordern, zu sagen, kommt doch jetzt auch auf die Straße, protestiert gegen euer Regime, das ist total gefährlich, weil eben im Grunde man kann jetzt gar nicht mehr unter diesem Spruch sich vereinen und gegen das Regime protestieren, denn dann gilt man ja per se als Spion Israels. Das heißt, man hat der Freiheitsbewegung damit wirklich nichts Gutes getan.
Das fragt man sich natürlich, was denn der Freiheitsbewegung wirklich helfen würde, denn so wie es vorher war, gab es zwar immer wieder Proteste und Revolten alle paar Jahre, aber im Grunde sind da ja auch dann viele, viele Menschen hingerichtet worden, haben darunter gelitten und jede Revolte wurde am Ende bestraft. Also, was soll man denn tun?
Also, die Freiheitsbewegung in Iran ich sage es, wie es ist, wenn man gewollt hätte in westlichen Ländern, hätte man es noch mehr unterstützen können, indem man keine Geschäfte macht mit dem Regime. Allein Deutschland ist in Europa oberster Handelspartner des Irans gewesen. Und jetzt redet man so ganz anders plötzlich darüber. Man hätte Revolutionsgardisten auf Terrorlisten setzen können. Man hätte viel mehr sanktionieren können. Es gibt so viele Möglichkeiten. Weil das ist das Wichtigste. Die Rede ist auch jetzt sehr viel von Regime-Change. Könnte es sein, dass man jetzt versucht, das Regime in Iran zu stürzen, dass eben jetzt Freiheit in Iran kommt? Die Menschen in Iran wollen sich selber befreien. Es gibt sehr viel Kritik gegenüber dieses Regime, aber man möchte es von innen heraus machen. Man möchte sicher nicht und sieht auch nicht, dass Bomben in irgendeiner Weise eine Friedens- und Freiheitsbewegung unterstützen würden in Iran.
Shandi, vielleicht noch eine Einschätzung, da wir ja nun eben diese Internetsperre dort haben. Also das Regime hat alle Fäden in der Hand, aber kann sich die Oppositionsbewegung überhaupt organisieren unter diesen Umständen?
Es ist so, dass man aus diesem ewigen Gefängnis, über das wir gesprochen haben, gibt es jetzt immer wieder, auch jetzt in diesen 12 Tagen, haben sie sich beispielsweise formiert und Meldungen rausgegeben und Statements gemacht. Und die werden veröffentlicht, werden dann wieder weiterverbreitet durchs Netz und so weiter. Also es ist nicht so, dass die Leute stumm sind und sich gar nicht melden können. Wir hatten große Probleme, als 2 Tage das Internet nach außen hin blockiert war von Seiten der iranischen Regierung, des Regimes. Aber man versucht immer wieder diese Sperren zu umgehen, und das passiert auch. Die Frage ist halt, ob man den Menschen auch zuhört. Das ist so diese große Frage, ob man bereit ist, in der Politik den Menschen in Iran wirklich zuzuhören, in der westlichen Politik, oder ja, wem man denn zuhören möchte.
Oder ob man eben dann doch die eigene Agenda fährt und glaubt zu wissen, was das Richtige ist. Der Podcast Iran im Herzen über die Lage der Opposition und die Menschen dort und jetzt eben über die aktuelle Situation war das Moderatorin Shandi Anwar. Ich bedanke mich.
Gerne.
Homosexualität galt ja früher als Fehler der Natur, als Abart oder eben gleich als Sünde oder Verbrechen. Doch schon im Jahr 1867 auf dem Juristentag München wurde für die Rechte von Schwulen gekämpft.
Gegen 1000-jähriges Unrecht habe ich offen und frei Protest erhoben. Die unbefangene, mündliche, öffentliche Diskussion über männliche Liebe war bei uns bisher hinter Schloss und Riegel gelegt. Des Hasses Wort allein war frei. Er allein hatte Diskussionsfreiheit. Diese Schranken zerbrochen habe ich sie. Gewaltsam. Zerbrochen, ohne dabei die Pflichten gegen das öffentliche Schamgefühl zu verletzen.
Das sind Worte des Juristen und Sexualforschers Karl-Heinrich Ulrichs, der wenig bekannt ist, der aber eine wichtige Rolle im 19. Jahrhundert gespielt hat, weil er auch als Dichter gegen die Vorurteile und die Verurteilung der homosexuellen Liebe ankämpfte. Und Ulrichs Geburtstag jährt sich jetzt zum 200. Mal. Anlass für den Verlag Männerschwarm, ein Buch über ihn herauszubringen. Invictus heißt es, also unbesiegt. Einer der Autoren ist Kevin Jung und der ist jetzt im Kompressorstudio. Herzlich willkommen, hallo.
Hallo.
Ja, was macht denn eigentlich Karl-Heinrich Ulrichs so bedeutend, dass wir das jetzt nochmal klarer kriegen, dass man jetzt eben auch an ihn erinnern sollte?
Ich glaube, das Spannende an Ulrichs ist, dass er der Erste ist, der die Liebe zwischen Männern oder männliche Liebe, wie er das genannt hat, als etwas gedacht hat, was Teil der Person ist und nicht nur eine Handlung. Er ist der Erste, der gesagt hat, schau mal, das ist Teil von mir, das ist ein Teil von meiner Persönlichkeit, und weil es Teil von mir ist, darf das eigentlich nicht bestraft werden. Das ist was Natürliches.
Also er argumentiert nicht mit Biologie, sondern rein sozial.
Er argumentiert tatsächlich biologisch, weil er im 19. Jahrhundert noch relativ vielleicht vor vielen anderen Erkenntnissen steht, spricht er von Keimen, die im Körper und in der Seele sind. Und das klingt aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen naiv, aber er sagt quasi, dass es gibt Männer mit einem männlichen Begehren und es gibt männliche Körper mit einem weiblichen Begehren. Und das wäre dann der Urning, wie er das nennt.
Urning? Urning heißt dann schwul sein oder Homosexualität?
In seiner Sprache heißt es jemand, der ein Mann, der Männer liebt, aber das Wort schwul oder Homosexualität gab es bei ihm noch nicht so richtig.
Also was mir sofort auffällt, geht es ihm nur um Männer? Also Frauen können bei ihm nicht homosexuell sozusagen von Natur aus sein?
Zuerst geht es ihm nur um Männer, weil ich glaube, zuerst geht es ihm auch nur um sich selbst so ein bisschen, und später denkt er dann, ach ja, wenn es das für Männer gibt, muss es das ja auch für Frauen geben. Und er hat dann nochmal verschiedene Theorien entwickelt, die sich teilweise auch weiterentwickeln, wie das Begehren beim Menschen funktioniert. Aber er hat sich erstmal nur für sich interessiert tatsächlich.
Also seine Theorien, würde ich es jetzt mal nennen, haben ja offenbar damals schon Wellen geschlagen, aber haben sich jetzt bis zu uns nicht so unbedingt fortgepflanzt. Also zumindest der Name ist mir nicht so bekannt. Wie konnte er denn damals seine Position verteidigen, ohne gleich angeklagt und verurteilt zu werden?
Er hat sich tatsächlich in einer Situation gesehen, in der er auch verfolgt wurde. Also er hat in Hannover gelebt eine Weile und war dort auch bürokratisch tätig und ist da auch bestraft worden oder angezeigt worden dafür, dass er Unzucht betrieben hat, obwohl Hannover eigentlich relativ liberal war, und hat dann später auch Probleme gehabt, Anstellungen zu finden, und war dann quasi selbstständig unterwegs als Privatgelehrter und auch in anderen Berufen. Und gleichzeitig hat er zu einer Zeit gesprochen vor der Einigung des Deutschen Reichs, in der es nicht überall illegal war oder in der es nicht überall einen Paragraphen gab, der von Unzucht gesprochen hat. Und hat auch versucht, dagegen anzukämpfen tatsächlich. Also er hat gesehen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die preußische Rechtsprechung, die sehr, sehr, sehr unliberal war, sich dann in der Reichseinigung auf die deutschen Länder übertragen würde. Das war seine Sorge.
Mhm. Und wie haben Sie jetzt Ulrichs entdeckt, im Zuge welcher Forschung sozusagen?
Na, ich interessiere mich als Schriftsteller erstmal für viele Sachen, natürlich auch für Geschichte und auch für Sprachgeschichte. Und mein Zugang zu Ulrichs war immer der, dass ich wusste, dass es ihn gibt. Wenn man über schwule Bewegungsgeschichte im deutschsprachigen Raum liest, kommt er immer wieder vor. Aber er ist mir nie so eingeordnet worden oder mir ist nie klar geworden, wie wichtig er eigentlich war. Und als ich angefangen habe, über ihn zu lesen und auch ihn selber zu lesen, habe ich gemerkt, da passiert ganz viel. Und tatsächlich dann auch die Einladung, in dem Sammelband dabei zu sein, war nochmal ein schöner Anlass, tiefer einzusteigen.
Mhm. Zumal es ja sich da einiges zu entdecken lohnt, weil er eben auch als Dichter tätig war, wenn auch jetzt längst nicht so bekannt wie etwa Oscar Wilde im englischen Sprachraum, der ja nun auch bekennender Homosexueller war. Vielleicht, dass wir es nochmal richtig hören. Sie haben in Ihrem Text in dem Sammelband eine Stelle, wo ein Brief von Ulrich zitiert wird. Den haben wir auch mal kurz eingesprochen, diese Stelle.
Allein du irrst sehr, wenn du meinst, in Berlin sei diese Neigung in mir entstanden. Sie entstand, wie gesagt, genau beim Eintritt der Pubertät, als ich noch Schüler in Detmold war. Etwa ein halb Jahr zum Beispiel, ehe ich nach Berlin ging, war ich einmal in Münden auf einem Ball, wo ich wie gewöhnlich ziemlich viel tanzte. Aber unter den Tänzern waren etwa 12 junge, schön gewachsene und schön uniformierte Forstschüler. Während auf früheren Bällen, zum Beispiel in Burgdorf, von den Tänzern mich niemand gefesselt hatte, fesselten einige unter diesen mich in so hohem Grade, dass ich ganz konsterniert war und meine Tänzerinnen wenig oder gar nicht unterhielt, vielmehr unverwandt jene anblicken musste. Ich hätte ihnen sofort um den Hals fallen mögen. Als ich nach dem Ball zu Bett ging, erduldete ich auf meiner Schlafkammer im Willmannschen Hause, einsam und von keinem Menschen gesehen, wahre Qualen, lediglich ergriffen von der Erinnerung an jene schönen jungen Männer.
Also der Brief an seine Schwester zeigt ja sofort, wie man dann, ich bin da gleich mitgegangen, weil ich dachte, wow, okay, das ist dieser junge Mann, der sich in jemanden verknallt, in der Ferne sieht. Und das war im 19. Jahrhundert, das ist weit weg von da, wo ich lebe. Aber diese Gefühle, die er da irgendwie noch nicht richtig begreifen kann, das ging mir ja genauso als Teenager, dass ich dachte, wow, was mache ich damit? Und er hatte einfach keine Erklärungsmuster dafür. Und ich glaube, sein Impuls war, Erklärungsmuster dafür zu suchen, was passiert mit mir, wo kommt es her, was spüre ich gerade? Weil das scheint in der Welt irgendwie nicht vorhanden zu sein. Und ich finde diesen Impuls, das zu erklären zu wollen, was er erlebt hat, unheimlich sympathisch.
Und es ist auch nachvollziehbar, dass er dann natürlich da besonders interessiert ist, danach dann auch zu forschen. Es klingt allerdings in dieser Briefstelle ja so, als ob er dieses Begehren hatte, ohne es eben stillen zu können. Also wann hat er angefangen, sich das zu gestatten?
Ich glaube, dass, also von dem, was ich gelesen habe und was man über ihn weiß, dass es immer wieder Momente gab, in denen er auch mit Männern zusammen war. Aber tatsächlich hatte er am Anfang in seiner Urning-Theorie die Idee, dass es ein Urning immer nur ein, es gab das Wort heterosexuell noch nicht, aber dass ein Urning nur einen kompletten Mann sozusagen begehren könnte. Und ihm ist später aufgefallen, auch in seiner Theoretisierung, dass ja auch Urninge einander lieben können eigentlich. Und was ich daraus mitnehmen würde, ist, dass er wahrscheinlich auch selbst gelernt hat, okay, mein Begehren wird erwidert, ich darf mich verlieben, aber es sind keine Paarbeziehungen oder anderen Sachen überliefert.
Mhm. Dieses Wort Urning, hat das was mit der Urne zu tun?
Nicht mit, das ist eine schöne Assoziation. Tatsächlich, Ulrichs war auch Forscher im Bereich Mythologie und war auch Lateinlehrer. Das war ein wichtiger, auch ein wichtiges Einkommen für ihn. Und die Urninge kommen von Aphrodite Urania. Und das ist die bei Platon im Symposium die...
Die Muse der Geschichtsschreibung, ne? Oder?
Tatsächlich ist es die Liebe, die kosmische Liebe oder die göttliche Liebe, die über der körperlichen Liebe steht. Das heißt, die Bewegung, die er macht, ist zu sagen, schaut mal, diese mannmännliche Liebe oder auch in der Übertragung auf Frauen oder auf andere Konfigurationen, diese eben nicht heterosexuelle Liebe, diese nicht normative Liebe, die ist irgendwie göttlich. Und das ist so eine Aufwertung, weil er sagt ja auch, er spricht davon, dass er gegen den Hass anschreiben will und er sagt dann, okay, es ist einfach eine göttliche Liebe, es ist die geistige Liebe, die wir hier spüren.
Gibt es eigentlich Texte von ihm, die Sie empfehlen würden, wenn man jetzt eben von Ulrichs nichts gehört hat, abgesehen jetzt natürlich von dem Sammelband, wo man sich informieren kann, aber Texte von ihm selber als Autor?
Von ihm selber als Autor, was mich auch berührt hat oder was ich auch unterhaltsam fand, war, es gibt ein Band mit Matrosengeschichten und Gedichten. Und diese Matrosengeschichten sind vor allem nacherzählte Mythologien, die sich sehr gut weglesen lassen. Es ist ein kleines Lesebändchen und die Gedichte sind auch sehr schön. Und es gibt in dem Buch auch noch ein bisschen was zu ihm als Person. Und ich glaube, es ist eine schöne Einführung. Und ich fand einfach diese mythologischen Geschichten, die haben was von einem Märchen, aber gleichzeitig haben die auch so einen sehr witzigen Humor.
Das Buch Invictus Unbesiegt, Karl Heinrich Ulrichs zum 200. Geburtstag, im Männerschwarm Verlag erschienen, kostet 20 Euro, auch als E-Book erhältlich für 13,99. Und man kann eben auch von ihm selber gemäß der Empfehlung eben nachlesen. Das war Co-Autor Kevin Jung. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Miriam Rossius.
In China werden viele Shows mit extremem Essen gestreamt. Dabei essen die Kandidaten so viele Instant-Nudeln wie möglich, verschlingen Teigtaschen oder Hamburger, zum Teil auch extra scharf. Der chinesische Verbraucherschutz ruft jetzt dazu auf, solche Shows nicht mehr anzuschauen. Denn sie führten zu Lebensmittelverschwendung und ungesunden Vorstellungen übers Essen. Die Behörde schreibt, das weicht vom wahren Sinn der Esskultur ab und es würden Chinas traditionelle Tugenden missachtet, etwa Fleiß und Sparsamkeit. Das Land versucht seit einigen Jahren schon, Lebensmittelverschwendung einzudämmen. Außerdem gibt es auch in China Probleme mit Übergewicht, vor allem bei Kindern. In Köln ist die 13. Ausgabe der Phil Cologne eröffnet worden. Zum Auftakt gestern Abend sprach der Schriftsteller Daniel Kehlmann mit dem Philosophen Markus Gabriel über künstliche Intelligenz. Der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Habeck und Kabarettist Florian Schröder diskutierten über Demokratie im Ernstfall. Nach dem Willen der Veranstalter soll das Philosophiefestival ein Ort der großen Fragen, des gemeinsamen Nachdenkens und des lebendigen Austauschs sein. Programmleiter Tobias Bock sagte dazu hier im Deutschlandfunk Kultur:
Im besten Fall wollen wir versuchen, aus diesem reflexhaften, schnellen Reagieren rauszukommen und vielleicht einen Schritt zurückzutreten und irgendwie grundlegende Fragen zu stellen und sich einfach mal 90 Minuten ein bisschen vertieft, ohne starke erste These und ohne die schnelle Sentenz sozusagen zu unterhalten und vielleicht zu tieferen Gedanken führen und erstmal zu fragen, was können wir denn eigentlich jetzt wissen, was kann man annehmen? Also aus dieser schnellen, auch medialen Hektik einen Schritt rauszutreten,
sagt Tobias Bock, Programmleiter der Phil Cologne. Im Februar hatte Rumänien die Versteigerung des Gemäldes Martyrium des heiligen Sebastian von dem Maler El Greco bei Christie's blockiert. Die Begründung, das aus dem 17. Jahrhundert stammende Werk sei Eigentum des rumänischen Staates. Anderslautende Provenienzangaben weist Bukarest als falsch zurück. Außerdem hat die rumänische Regierung jetzt eine sogenannte langfristige Sperre erwirkt. Damit wird sichergestellt, dass das Gemälde so lange bei dem New Yorker Auktionshaus verbleibt, bis die zuständigen Justizbehörden über die Rückforderung entschieden haben. Das berichtet die Zeitung Art Newspaper und beruft sich dabei auf Angaben der Anwaltskanzlei, die Rumänien in New York vertritt. Der geschätzte Wert des Gemäldes liegt zwischen 7 und 9 Millionen Euro. Die öffentlichen Bibliotheken in Deutschland erfreuen sich steigender Besuchszahlen, bekommen aber auch immer weniger Geld. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Deutschen Bibliotheksverbandes. Demnach nutzten im vergangenen Jahr rund 110 Millionen Menschen die Angebote. Das waren 8 Millionen mehr Besuche als im Jahr 2023. Gleichzeitig waren den Angaben zufolge im vergangenen Jahr fast ein Drittel aller Einrichtungen von Sparmaßnahmen betroffen. Das gehe natürlich auch zulasten der Angebote, warnte eine Verbandssprecherin. Denn das Personal, aber auch Bücher, Zeitschriften und digitale Angebote würden immer teurer.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Der Sommer macht zwar gerade eine Pause, aber die Hitze kommt bestimmt zurück und der Festivalkalender, der ist voll. Jede Menge Konzerte, wobei da auffällig viele Altstars dabei sind und sich die ganz großen, aktuell angesagten Mega-Acts eher rar machen. Woran das liegt, das besprechen wir gleich. Weiter im Studio ist Max Oppel. Ich wünsche einen wunderbaren guten Tag. Immer mehr Musikfestivals werben um Besucher. Da muss man sich dann schon was Besonderes einfallen lassen. Zum Beispiel gute Live-Acts oder erstmal vielleicht einen catchy Titel. Beides gelingt oft nur so mäßig. Ein Beispiel, das Open R in Uelzen. Open Air, aber eben mit dem Buchstaben R im Titel. Eben in dieser niedersächsischen Kleinstadt. Da kommen dann so viele Besucher, wie es Einwohner gibt. Etwa 32.000. Und Headliner am kommenden Samstag ist Bryan Adams. Auch nicht mehr der ganz Jüngste. Oder das Lollapalooza in Berlin. Da kommen an zwei Tagen ab dem 12. Juli 55.000 Leute jeweils ins Olympiastadion. Justin Timberlake tritt da auf, obwohl er ja vielleicht gefühlt 2006 ein interessantes Album gemacht hat. So ähnlich Nelly Furtado, dann im August bei den Hamburger Off Days und so weiter und so weiter. Also der Konzertsommer hat offenbar Mühe, aktuell angesagte Zugpferde zu finden. Das fiel dem Kulturjournalisten und Kollegen Tobi Müller auf. Und er meint auch, dass uns das aktuell was über den Musikmarkt erzählt. Hallo Tobi.
Hallo, grüß dich Max.
Also warum sind denn so viele Festivalstars schon so lange dabei und eher wenig angesagt und steht eben doch ganz oben in den Programmen?
Ja, es ist eine Entwicklung, die schon länger dauert. Natürlich, es hat ganz viel mit Streaming zu tun, aber ich finde es besonders ausgeprägt, auch in diesem Sommer gerade wieder, sowohl bei den großen Festivals wie auch bei den kleinen. Man könnte auch die Rockfestivals noch nennen, wo Green Day, Rock am Ring, Rock am Park waren, Slipknot, solche Geschichten. Und auch beim Southside, was am nächsten Wochenende dann in Baden-Württemberg nochmal stattfindet, sieht man das. Streaming ist halt die Zerstörung der Vielfalt im Musikbetrieb. Ne? Und da schießt man sich auch ein bisschen selber ins Bein. Wir streamen alle sehr viel mehr Künstler und KünstlerInnen als vorher. Das heißt, es können auch weniger nach oben gespült werden. Die Spitzen werden wahnsinnig steil. Wir reden dann nur noch über Adele und Taylor Swift. Und das hat dann zur Folge, dass es wahnsinnig schwierig wird, eben bekannte Namen der letzten 2, 3, vielleicht 5 Jahre zu finden, die populär genug sind, um auch eine größere Crowd zu ziehen. Ne? Also die gibt es einfach nicht mehr in der großen Zahl. Deswegen greift man sehr stark auf ein bisschen ältere Künstler zurück, wie man jetzt sieht, ganz viele auch aus den Nullerjahren. Also genau bevor dann Streaming eigentlich den Markt noch einmal zerschossen hat. Wenn es diese großen Stars noch gibt, dann machen die eher Einzelkonzerte. Das ist lukrativer für sie, auch aus dem Festival-Gig, eine Stunde normalerweise dann ja auch nur zu spielen. Da muss man sich den Kuchen aufteilen. Und man sagt ja dann gerne, das hat damit zu tun, dass wir Älteren, ich zähle mich jetzt da mal dazu, ein bisschen mehr Geld haben als die Jungen, um die großen Karten dann auch bezahlen zu können für die großen, teuren Bands bei diesen Headlinern. Hm. Stimmt aber nur bedingt. Also auch die kleineren Festivals, die kosten zum Teil 200 Euro. Da gehen lauter U30 Leute hin. Das hält die Leute offenbar auch jetzt nicht ab, zu Festivals zu gehen.
Zumal man ja auch nicht mehr so viel Geld für CDs und so weiter ausgibt, nämlich gar keins mehr, sondern nur noch streamt im Abo. Ja. Da kann man das Geld da zurücklegen. Vielleicht, dass wir nochmal über diese Altstars sprechen, die eben doch noch kommen. Also Nelly Furtado, vielleicht das erstaunlichste Beispiel für, von allen. Hier hören wir sie. Also eine ihrer Hits, aber die war ja lange Zeit komplett verschwunden. Was erklärt denn jetzt eigentlich ihre Rückkehr?
Wirklich komplett weg. Also ich muss gestehen, ich habe die Platte auch oft nochmal gehört, jetzt zur Vorbereitung und auch so in den letzten Tagen. Loose hieß die, das war so ihr Comeback von einer eher harmlosen portugiesisch-kanadischen Sängerin in ein Superstardom im Sommer 2006, produziert von Timbaland. Timbaland hat damals Robert Mosley, heißt er, eigentlich alle großen Platten produziert. Auch Justin Timberlake, von dem wir es gerade haben, mit Future Sounds, Love Sex im 2 Monate später, September 2006, ein fantastisches Jahr für großen Pop. Ich glaube, es hat aber wirklich auch damit zu tun, wenn man das Popkulturelle jetzt auch modisch anguckt. Ne? Y2K, die 2000er Jahre, die zurückkommen, die bauchfreien Tops, der Strass, die tiefer sitzenden Hosen, auch bei Männern und Frauen. Ja, ja, guck dich mal um. Oder red mit deinen Kindern, wenn du welche hast. In dem Alter, bei mir sind die vorhanden.
Teilweise.
Das ist schon, oder geh mal zu
H&M. Stimmt, High Waist ist komplett out, ne?
Ja, geh mal zu H&M. Ich wollte kürzlich da was mit Strass kaufen für eine Party tatsächlich und war alles ausverkauft. Es wurde mir dann ein Crop-Top, ein baufreies Top angeboten. Da habe ich dann doch drauf verzichtet. und das kommt schon sehr stark zurück und in einer sehr interessanten Art und Weise. Ne? Es ist jetzt schon so, dass das auch eben auch Männer tragen, die vielleicht ein bisschen jünger und knackiger sind als ich jetzt gerade. Und das war ja in den 2000ern nicht so. Es gibt eine große Doku, die viel Aufsehen erregt hat über Abercrombie und Fitch. Ein sehr weißes amerikanisches Label, wo man gesagt hat, das war Rassismus. Man reclaimt das jetzt quasi und überschreibt das alles ein bisschen weiblicher, ein bisschen queerer, ein bisschen non-binärer, als das in den Nullerjahren war. Und da ist Nanny Furtado natürlich durchaus auch ein Teil davon. Also es ist nicht ganz so apolitisch, nur wir holen jetzt alles zurück, was früher mal geil war, sondern man schreibt das auch ein bisschen um und zieht sich da auch anders an oder andere Gruppen, die sich so anziehen. Das ist schon auch nicht uninteressant.
Also das immerhin, aber wenn wir über Bryan Adams jetzt und Justin Timberlake und eben vielleicht auch Furtado reden, dann reden wir schon über den Mainstream von gestern, jetzt mal abgesehen von der Mode, die wiederkommt. Ja. Wie ist es denn bei spezialisierten Festivals für Elektronik zum Beispiel oder auch für Hip-Hop? Gibt es da eine andere Entwicklung?
Ja, nein. Einerseits muss man sagen, gerade auch für komplizierte, komische Elektronik-Avantgarde-Festivals in Berlin, Atonal oder CTM, wie die heißen zum Beispiel, die sehr groß sind, sehr viel Geld haben, ist es auch schwer, Headliner zu finden. Man kann ja nicht immer die einstürzenden Neubauten auftreten lassen. Zum Beispiel ist auch zu schwierig. Im Hip-Hop ist ein bisschen anders. Na, Hip-Hop ist schon stärker an der Zeit. Da sieht man auch bei Splash, was bald stattfindet, am 3. bis 5. Juli. Doechii ist da ein Headliner, die sich gerade sehr krass gegen Trump geäußert hat. Es gibt da nicht nur Bruce Springsteen. Wir hören sie gerade. Sehr interessante Künstlerin. Aber auch da zählt natürlich auch das Ambiente ein bisschen mehr. Hip-Hop ist stark eine Community, die sich auch selbst feiert und da sein möchte. Das ist in Ferropolis, kurz vor Leipzig, in Sachsen-Anhalt, eine Industrieruine, Braunkohle, Tagebau, wo die Maschinen noch rumstehen, der ehemaligen DDR. Das hat schon auch einen anderen Eventcharakter. Oder das Fusion Festival. Es fängt morgen an, ganz schwer Ticket zu kriegen, 220 Euro, wo dann so Indie-Stars, die man jetzt vielleicht gar nicht so kennt, überall wie Chris Immler, ganz toller Musiker aus Berlin, Robert Gewrume, ein DJ, der auch viel in Berghain zu sehen war und dann auch ganz viele junge, unbekannte Acts sich quasi mischen. Auch da ist natürlich die Location, der Ereignischarakter des Festivals eigentlich wichtiger als das Line-Up. Das kann man schon machen, auch zu hohen Preisen mit sehr vielen Leuten, die da hingehen. Es zeigt sich da schon auch, dass dieser Headliner-Stress, der immer absurder wird und die Namen immer älter, schon auch etwas zu tun hat mit dem ganz großen Kommerz, den es so in der Popwelt einfach nicht mehr gibt. Der ist wirklich dezimiert, den gibt es an ganz steilen Everest-Spitzen und unterhalb davon wird es wahnsinnig schwer. Das zeigt sich bei den großen kommerziellen Festivals, die ein bisschen mehr in die Breite gehen oder sich mehr spezialisieren, haben diese Probleme scheinbar nicht.
Also das nehme ich jetzt mal als Bestandsaufnahme so hin. Die Frage ist natürlich, also bei dem Angebot, was ja weiterhin da ist, würdest du jetzt als Fazit sagen, ist das jetzt ein Problem, ist das gut oder schlecht?
Na, es ist einfach ein Symptom davon, was Streaming angerichtet hat. Und wir sprechen ja auch auf diesem Sender eigentlich seit 10 Jahren immer wieder davon, aber es tut offenbar weh, das wirklich anzuerkennen, was das heißt. Nichts gegen Bryan Adams, auch nichts gegen Green Day oder Slipknot und so weiter, aber für eine Popkultur, die ja doch auch immer wieder am Zahn der Zeit sein möchte, ist das schon ein Armutszeugnis, wenn die Headliner einfach immer älter werden. Und das ist nicht, weil wir doofer werden, sondern weil wir uns einfach immer auf wenige Musik einigen können, weil die Streaming-Services unsere Aufmerksamkeit dermaßen verteilen, dass eigentlich Künstler gar nicht mehr nachhaltig wachsen können damit. Das ist ein ökonomisches Problem, aber schon auch ein kulturelles.
Also diese durchaus kritische Einschätzung Musikfestivals, die Personalprobleme, die Headliner-Probleme, was uns das sagt über den Musikmarkt und die Entwicklung. Das war Kollege Tobi Müller. Herzlichen Dank dafür.
Danke auch.
Gehört im Deutschlandfunk Kultur.
Das Lesen der anderen.
Heute mit Christoph Schuler vom Comic-Magazin Strapazin, das auf alternative, experimentelle und künstlerische Comics spezialisiert ist. Hallo und willkommen.
Hallo, hallo.
Herr Schuler, das aktuelle Heft dreht sich ums Älterwerden bzw. den Kampf dagegen. Sie selbst haben in der Einleitung da ein paar bitterböse Sätze, wie ich finde, geschrieben. Ich zitiere mal ganz kurz. Du weißt, dass du alt bist, wenn du deine Spaziergänge plötzlich danach ausrichtest, wo sich öffentliche Toiletten befinden.
Ja.
Du zwar freihändig und ohne Helm mit dem Velo rumkurfst, dir aber beim Absteigen den Fuß brichst. Die Verkäuferin dir sagt, dass Blue Jeans in deiner Größe nur im Süden der USA im Handel sind. Ja, also und dann noch abschließend, du ein Strapazin zum Thema Alter zusammenstellst und dir auffällt, dass ausnahmslos alle Zeichnerinnen und Zeichner im Heft jünger sind als du. Ja. Christoph Schuler, steht es wirklich so schlimm?
Ja, schlimm ist nicht, aber es ist tatsächlich so, ja. Ich meine, ich mache jetzt Strapazin seit 40 Jahren oder 41 Jahren genau. Und da hat sich das natürlich aufgedrängt, etwas über das Thema Alter zu machen. Ich bin jetzt 71 und mache immer noch Strapazin. Dann habe ich gedacht, ich frage mal Zeichnerinnen und Zeichner an, etwas zu diesem Thema zu machen.
Die zwar alle jünger sind als Sie, aber trotzdem nicht mehr jung sind, richtig?
Nicht mehr ganz jung, ja. Wobei der Jüngste, der eine längere Geschichte gemacht hat, eine ziemlich dystopische, der Sandro Ramseyer, der ist erst 25.
Ah ja, der Jüngste dann wahrscheinlich. Also ein paar Namen kann man durchaus kennen, wenn man ein bisschen in der Comic-Szene unterwegs ist, zum Beispiel Uli Lust. Ja?
Ja,
da war ich auch sehr gespannt drauf, denn man kennt sie von ihren Erfahrungscomics, also wo sie die eigene Biografie verarbeitet, preisgekrönt, auch jetzt gerade wieder einen Preis bekommen. Dieser Strip ist, würde ich sagen, der längste im Heft und es geht tatsächlich darum, ja, wie merkwürdig das sein kann, wenn man eben älter ist, ja, Liebe und Sex anzubahnen und dass man dann eben auch mal auf den besten Freund zurückgreift.
Ja, ja. Sie geht ja da nach Südfrankreich und verliebt sich eigentlich in den Schmied des Dorfes, aber der will nichts von ihr wissen. Und dann geht sie auf eine Wanderung mit einem französischen Zeichner, verliebt sich dann in den und es kommt zu Sex. Und sie schildert das sehr schön. Lustig ist vor allem auch, dass zwei Seiten, wo es dann konkret um Sex geht, dass diese Seiten von Paul Wink gezeichnet wurden, eben dem Franzosen, mit dem sie dann im Bett landete.
Also das ist tatsächlich autobiografisch von den beiden?
Das ist, ja, so wie ich Uli kenne, ist es autobiografisch, ja, ja, absolut.
Also ich meine, Sexualität und Liebe spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Auch Anna Sommer, ganz vorne im Heft gleich, legt da einen wirklich schönen Strip vor, nämlich die Phasen der Partnerschaft, wenn man jünger ist und wenn man älter wird und das Ganze einfach auch ohne Text. Ne? Also einfach nur Bilder, die aber recht eine klare Sprache sprechen.
Ja, Anna Sommer kann ja das wunderbar, dass einen Comic erzählen, eine Geschichte erzählen, nur mit Zeichnungen. Oft macht sie das mit Collagen und sehr schön farbig und sie schildert das da sehr schön, ja.
Haben Sie eigentlich irgendwelche Vorgaben gemacht für dieses Heft?
Überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Ich habe nur gesagt, macht was übers Älterwerden. Das kann irgendwas sein, es kann autobiografisch sein oder es kann eine fiktionale Geschichte sein. Und so ist eigentlich die Mischung dann auch entstanden, ja.
Es werden ja allerhand Ängste auch thematisiert in der zweiten Lebenshälfte, also die Menopause zum Beispiel, die überhaupt die ganze Sexualität, die Leistungsfähigkeit, die Abrechnung mit den Eltern auch kommt vor. Merken Sie da einen Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Zeichnern?
Ja, nicht mal direkt. Es geht ja häufig auch ums Aussehen und wie die anderen auf einem reagieren, wenn man älter wird, und um den Blick in den Spiegel und wie man wie sieht man sich, wie sehen die anderen uns Ältere, ist eigentlich recht ähnlich, muss ich sagen, ob jetzt bei der Hélène Bekeler aus der französischen Schweiz oder bei Othman Selmi aus Tunesien, es gleicht sich eigentlich ziemlich.
Dass man eben sich Gedanken darüber macht, ob man überhaupt noch attraktiv ist und ob man überhaupt attraktiv sein will für das andere Geschlecht, ja.
Ja. Also, ob man überhaupt noch wahrgenommen wird, ja.
Älter werden ist nichts für Weicheier. Also diesen Spruch kennt man ja auch. Den stellen Sie auch auf Englisch dem Heft voran. Ich denke, das ist in der älter werdenden Gesellschaft auf jeden Fall ein Riesenthema. Und wenn es eben nicht in kurzen Strips verarbeitet wird, dann eben auch in ganzen Comicbänden. Gleichzeitig weiß ich, dass das Strapazin im Moment finanziell unter Druck steht. Auch die Preise erhöht hat zuletzt, kostet jetzt 13 Euro. Ja. Sind Sie da zuversichtlich, dass das hilft?
Wir haben noch keine Rückmeldungen, ob das jetzt was bringt oder nicht. Wir hoffen eigentlich, dass unsere Abonnenten und Abonnentinnen mitmachen bei dieser Preiserhöhung. Irgendwie müssen wir die fehlenden Anzeigen ausgleichen. Die Leute mögen diese Kleber, die wir da mit den Anzeigen liefern, nicht mehr so, wie das in den 80er und 90er Jahren der Fall war. Und es gibt einfach weniger Leute, weniger Buchhandlungen und so weiter, die noch Anzeigen machen.
Also dann eine Offensive, um die Kosten decken zu können. Hoffen wir, dass es auf jeden Fall weitergeht. Das aktuelle Strapazin zum Thema Altwerden ist auf jeden Fall raus. Macht Spaß zu lesen. Das war der Chefredakteur Christoph Schuler. Vielen Dank.
Vielen Dank.